Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Thüringer Kinderschutzkonzept Podcast, wenn man das mal so mit einem Bindestrich quasi sagt. Ich bin Jasmina, neben mir ist wieder
Sven
dabei und wir haben jetzt nach ganz viel Vorgeplänkel, ganz viel erstmal wissen, worum es eigentlich geht, warum muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, was ist eigentlich sexuelle Gewalt, was ist da zu beachten, was muss ich wissen, kommen wir jetzt dahin, wo es eigentlich hingehen soll, nämlich die Auseinandersetzung damit, was ein Schutzkonzept ist. Und da wollen wir aber mit dem einfachen Teil, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mit dem positiven Teil anfangen, nämlich der Potenzialanalyse. Und dazu haben wir wieder Gästinnen dabei, die uns heute da mit auf die Reise nehmen. Zum einen Annette Görg aus dem Kinder- und Jugendschutzdienst Weimar und Bettina Dage, die bei der AG Fallschirm, das eine Inobhutnahme ist. Aber vielleicht stellt ihr euch noch mal kurz selber vor.
Ja, ich bin die Bettina Dage, ich bin Geschäftsführerin der AG Fallschirm. Wir sind ein kleiner Träger in Weimar und haben da die Inobhutnahmestelle und ein Trainingswohn für ältere Jugendliche, haben aber auch schon ambulant gearbeitet. Ja, und das versuchen wir alle so miteinander schön in Verbindung zu bringen, dass das für Kinder und Jugendliche ein guter Ort ist.
Ja, und ich bin Annette Görg vom Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru in Weimar. Die Aufgaben von Kinderschutzdiensten sind ja, Kinder und Jugendliche zu begleiten, die von Gewalt betroffen sind. Wir haben in den letzten Jahren auch erste Erfahrungen gesammelt damit, dass wir Schulen begleitet haben bei der Erarbeitung eines Schutzkonzeptes. Von daher kann ich so ein bisschen auch auf Erfahrungen zurückgreifen jetzt für den heutigen Podcast.
Sehr schön. Der Schutzkonzeptprozess oder das zu entwickeln ist ja was, was irgendwie viele Einrichtungen, Fachkräfte erstmal vor so eine Blockade stellt. Deswegen wollen wir uns jetzt natürlich erstmal angucken, okay, beziehungsweise kann man sich eigentlich ganz gut angucken, was läuft denn eigentlich schon gut, bevor man irgendwie schauen muss, welche Probleme gibt es, woran müssen wir arbeiten, was schreiben wir da alles rein? Das heißt, wäre tatsächlich die erste Frage so von mir an euch, was für Potenziale können denn Einrichtungen vielleicht bei sich entdecken, vielleicht welche Erfahrungen ihr da auch gemacht habt? Bettina ist ja gerade ganz konkret in einer Einrichtung, vielleicht kannst du mal erzählen, wie da so der Prozess abläuft.
Ja, also ich glaube, in der stationären Jugendhilfe haben wir ein bisschen einen kleinen Heimvorteil gegenüber vielleicht Schulen und Kitas, weil wir einfach schon so eine Rahmung haben, wo wir uns um bestimmte Themen einfach kümmern müssen. Und das schon seit längerer Zeit. Das fängt bei uns an, dass wir selbstverständlich sowas wie ein Leitbild haben, dass wir einen Verhaltenskodex haben. Das heißt, wir haben uns schon ganz grundlegend mit Haltungsfragen beschäftigt. Und das ist sozusagen auch der erste Schritt, ne, sich gemeinsam verständigen, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen um, wie schaffen wir Schutzräume, wie gehen wir auch mit vielleicht Problemen um, dass man darüber schon im Gespräch ist und sich verständigt hat. Das ist ein ganz, ganz großer Baustein, wo wir wirklich im Vorteil sind an der Stelle. Genau. Und was natürlich uns auch immer wieder, also ein ganz, ganz besonderes Anliegen ist, auch an den Kinderschutzthemen, die bestehen, arbeiten. Das heißt, bei uns gibt es schon Arbeitskreise. Wir beschäftigen uns ganz spezialisiert auch nochmal mit verschiedenen Themen im Bereich Kinderschutz. Es gibt bei uns Arbeitskreise, wo wir uns ganz aktiv beteiligen und wo wir mitarbeiten. Wir haben bei uns zum Beispiel im Träger 5 Kolleginnen und Kollegen, die einfach auch Fachkräfte nach 8a sind. Also wo das einfach als Thema vorhanden ist.
Das heißt, wie so oft, wir schon auch in dieser Podcast-Reihe festgestellt haben, ne, ist einfach, steht an erster Stelle die Auseinandersetzung damit, was Kinderschutz bedeutet, was ist Haltung, welche Haltung haben wir. Weiß nicht, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was steht bei euch so drin im Leitbild oder habt ihr da irgendwie so Punkte, die man vielleicht auch anderen irgendwie mitgeben kann, so hey, das ist eigentlich wichtig für euch als Einrichtung?
Also ich sage mal so, wir haben vor allen Dingen, unsere große Ergänzung ist unser Verhaltenskodex, den finde ich nochmal ganz besonders wichtig, weil da haben wir nochmal so Nähe-Distanz-Verhältnis zu unseren Kids einfach auch beschrieben. Dinge, die in Ordnung sind, Dinge, die aber auch nicht gehen. Also sowas muss man konkret benennen, damit einfach auch Handlungssicherheit geboten ist. wie wir auch mit Eltern umgehen, wie wir mit Offenheit, Transparenz umgehen, ne? Wie wir Dinge miteinander besprechen, wie wir Dinge auch offenlegen manchmal. Das ist da einfach drin beschrieben und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Und mir ist es da an der Stelle auch ein großes Anliegen. Also wir haben das zum einen miteinander erarbeitet, zum anderen ist es aber trotzdem auch sozusagen, das gehört bei uns zur Belehrung mit dazu. Wir rufen uns das immer wieder ins Gedächtnis und jeder Kollege muss das auch aktiv lesen. Ne? Und wir nehmen uns auch zu unseren Klausuren immer wieder Zeit, genau über solche Dinge auch zu sprechen. Das muss immer wieder ein Anlass sein. Oder wenn wir merken, wir stolpern über irgendwas, das muss dann einfach mit aufgenommen werden. So. Also das ist ein lebender Prozess sozusagen, ist auch so ein Verhaltenskodex oder ein Leitbild. Das muss immer wieder neu weitergeschrieben und weiterentwickelt werden.
Mhm. Vielleicht als Ergänzung, Bettina, was ich ganz toll fand, als ihr damals angefangen habt mit der Schutzkonzeptentwicklung, habt ihr ja auch direkt die Kinder mit einbezogen. Und ich kann mich erinnern, dass ihr so eine Methode hattet mit der Ampel. Also ihr habt verschiedene Situationen mit den Kindern und Jugendlichen besprochen und die mussten dann einsortieren. Das ist für mich rot, also das geht gar nicht, das ist ein No-Go. Grün ist absolut okay und gelb, da muss man irgendwie gucken, ja, vielleicht mit wem ist diese Situation, wo ist diese Situation, da muss man jedenfalls vorsichtig sein. Und ich fand das eine tolle Methode, um auch die Kinder mit in den Prozess zu nehmen und die zu sensibilisieren, auch sozusagen für ihre eigenen Belange und dass die auch von sich aus sagen, halt, stopp, hier ist aber die Grenze. Also, was weiß ich, wenn ich mich dusche und wenn ich im Bad bin, dann will ich nicht, dass da irgendjemand reinkommt, egal welche Situation es ist. Das ist jetzt das, was mir einfällt. Dir fallen wahrscheinlich noch andere Situationen ein aus diesem Ampelsystem. Aber das fand ich eine super Methode, um alle Beteiligten, die in der Einrichtung leben, auch mitzunehmen auf diesem Weg, so ein Schutzkonzept zu entwickeln.
Und mittlerweile ist es sogar so, dass dieses Ampelmodell nicht nur in der Gruppe besprochen wird, sondern dass auch die Kontaktbetreuer mit ihren Kids das besprechen. Also dass die das einfach, bei uns gibt es immer zwei Kontaktbetreuer, finde ich immer unglaublich wichtig, dass die das einfach im Austausch miteinander auch verschiedene Themen nochmal besprechen. Das finde ich immer wieder gut. Weil das ist eine ganz große Aufgabe an der Stelle, auch wirklich die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen. Und wir bei uns in der Einrichtung, wir haben so ein Altersspektrum von 4 bis 18 Jahre. Also das ist ein Riesenbereich. Das heißt, wir müssen uns auch immer wieder auf unsere Zielgruppen einstellen. Wir müssen das immer wieder umändern, abwandeln, dass die Kids das auch verstehen und nachvollziehen können. Das ist immer eine große Herausforderung. Ja. Gerade auch, ja, wir haben auch sehr unterschiedliche Bildungsstände. Auch das darf man nicht unterschätzen. Und wir müssen das einfach so vermitteln, dass da jeder was mit anfangen kann.
Also ich finde, ihr sagt da jetzt schon was ganz Wichtiges. Also Kommunikationsstruktur ist ja eine ganz wichtige Rolle, spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem ganzen Prozess. Und auch jemanden mitzunehmen. Also ich kann ein Konzept entwickeln mit Menschen, die das auch wollen. Oder ich denke, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass ich in dem Team, in der Entwicklung Menschen habe, die wissen, worum es geht. Und da bringt es nichts, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sich dagegen verwehren oder die das nicht wollen. Ne?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig und das ist in unserer Arbeit sowieso, gerade weil wir im Rahmen in Obhutnahme auch unterwegs sind, dass Transparenz und immer wieder Kontakt mit außen sozusagen ganz wichtig ist. Das ist jetzt egal, ob zum Beispiel mit dem Kinderschutzdienst, mit den Jugendämtern, mit den Eltern. Wir sind irgendwie immer in Kontakt und wir müssen einfach auch zeigen, was machen wir für eine Arbeit, wie funktioniert das. Und das versuchen wir auch immer wieder unseren Kids zu erklären und auch anzuregen, wenn die was richtig blöd finden. Ja, das ist für uns ein ganz großes Thema, auch immer wieder Kontakt nach außen sozusagen herzustellen für unsere Jugendlichen. Gerade wenn wir merken, die können das alleine nicht, ne? Dann auch immer Brücken bauen. Ja, und das ist auch das Anliegen meiner Kollegen an der Stelle und Kolleginnen, weil das ist einfach unser Arbeitsinhalt. Das machen wir jeden Tag. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch manchmal schwierig ist für Einrichtungen, sich dem offen zu stellen, ne? Weil man muss sich mit sich selber auseinandersetzen, man muss sich mit seiner Arbeit auseinandersetzen. Wir sind alle im Alltagstrott, das ist mir völlig klar, aber trotzdem, das gehört einfach mit dazu.
Bettina, du hast natürlich den Vorteil, du hast es direkt gesagt, bei euch gibt es einfach Regeln, die irgendwie, ne, oder Rahmenbedingungen, die einfach erfüllt werden müssen im Rahmen von Betriebserlaubnisverfahren etc., dass man ein Leitbild braucht, es gibt eine Hausordnung, dass ihr auch eine Beteiligungskultur etabliert. Wenn wir jetzt mal vielleicht versuchen, in die Ebene zu gehen, okay, ich bin jetzt hier irgendwie ein kleiner ehrenamtlicher Sportverein oder ne, die Leute, die da mitarbeiten, machen das, weil sie halt Bock haben, irgendwie Kindern irgendwie Sport näher zu bringen, aber haben jetzt halt sonst irgendwie keinen Bezug dazu. Mhm. Wie kann ich denn dann so in dieses Mindset reinkommen, okay, was läuft denn vielleicht gut bei uns? Oder welche, wo finde ich denn die Punkte, die eigentlich schon, ja, mhm, Potenzial haben, eben Kinder und Jugendliche gut im Blick zu haben?
Also, ich finde das Wichtigste, also oder einen der ersten wichtigen Schritte, dass die Leitung ganz klar sich positioniert, ja, wir gucken uns das Thema Kinderschutz an. Also meine Haltung dazu ist auch, das ist auch nicht freiwillig, sondern aus meiner Sicht müssen alle Vereine, die Kinder- und Jugendarbeit betreiben, sich diesem Thema stellen. Und das, da ist die Leitung sozusagen ein zentraler Punkt, weil wenn die Leitung oder wenn der Vorstand vom Verein oder wer auch immer da sozusagen Verantwortung hat, die müssen sozusagen sagen, ja, wir stellen uns diesem Thema und wir wollen das. Und in der Regel ist ja so, dann guckt man, wer ist sozusagen von den Erwachsenen bereit, an dieser Thematik zu arbeiten, in unserem Verein, in unserer Institution, wie auch immer. Was ich sehr günstig finde, ist, wenn man da nicht jemanden delegiert, sondern wenn die Leute, die an diesem Konzept mitarbeiten oder sich diesem Thema stellen, das auf einer freiwilligen Basis machen. Ich erlebe manchmal, dass da, was weiß ich, in der Schule Lehrer für delegiert werden und dann fehlt sozusagen wirklich, also auch so, ja, das Engagement, sich da wirklich mit zu beschäftigen, dann wird das zu so einer formalen Sache, keine Ahnung, wo dann hinter dieses Schutzkonzept landet. Das ist ja nicht Sinn und Zweck, dass wir irgendwas schreiben, damit das Papier beschrieben ist, damit man sozusagen der Aufforderung des Ministeriums Genüge tut, sondern dass es wirklich gelebte Praxis wird in den Institutionen. Und dafür braucht es Freiwilligkeit und wirklich auch Engagement von den Leuten, die sich diesem Thema widmen.
Das heißt, wir müssen hier vielleicht tatsächlich auch einfach ganz klar sagen oder eine Anforderung stellen an Leute, die in irgendwelchen leitenden Positionen sind, die wo Kinder und Jugendliche da sind, zu eurer Jobbeschreibung gehört es, den Kinderschutz im Blick zu haben. Und dafür kann tatsächlich kein Weg dran vorbei.
Unbedingt, ja, das sehe ich so.
Mhm. Aber klar, dass wenn man sich natürlich irgendwie im Alltag, im Ehrenamt oder im beruflichen Alltag damit auseinandersetzen muss, dass irgendwie alle letztlich mitgenommen wird, klar, verstehe ich total, braucht es die, die irgendwie passioniert dahinter stehen. Wobei wir hier natürlich auch nochmal den Appell an alle richten wollen. Wir haben alle als gesellschaftliche Verantwortung, irgendwie den Blick auf Kinder zu richten und zu bemerken, was vielleicht nicht gut läuft und da Probleme sind. Das heißt, es geht mit der Haltung los, die Leitung muss dabei sein. Wir haben die Rückendeckung von in der MitarbeiterInnenschaft. Ich glaube, ganz oft ist ja wahrscheinlich auch ein Problem, dass wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass man immer so eine Angst vor irgend so Generalverdacht hat. Das heißt, ne, wir setzen uns hier mit dem Thema Kinderschutz auseinander, das heißt, es muss ja irgendwas passiert sein. Annette, hast du einen Tipp, wie man den Leuten irgendwie diesen Wurm aus dem Kopf holen kann?
Also das habe ich in der Tat schon in der Praxis auch so erlebt, dass Vereine, die dann gesagt haben, okay, wir widmen uns jetzt dem Thema, dann kam sozusagen der Vorwurf aus der Ebene der Ehrenamtlichen zum Beispiel, was, wenn wir jetzt hier unter Generalverdacht gestellt, dass das sozusagen hier im Verein passiert. Und ich sehe das ja genau umgekehrt. Also, wenn man sich für dieses Thema sensibilisiert und wenn man auch mit den Kindern und Jugendlichen im Austausch ist und von denen eine Rückmeldung bekommt, da war eine Situation, die war nicht in Ordnung. Und das sozusagen auf offene Ohren trifft bei denen, die sich mit der Konzeptionierung beschäftigt haben und das als Kultur in der Institution oder im Verein einfließt, das ist ja ein größerer Schutz, als zu sagen, bei uns kommt das gar nicht vor, wir kümmern uns um dieses Thema nicht, wir halten sozusagen unseren Verein oder unsere Schule oder wen auch immer sauber von diesem Thema. Das ist natürlich eine Illusion zu denken, das Thema Kinderschutz geht alle an und wir haben in allen Institutionen und in allen Bereichen Kinder, die auch von Gewalt betroffen sind, von sexualisierter Gewalt oder von anderen Gewaltformen. Und es ist ja, also der Sinn und Zweck dieses Schutzkonzeptes, das sind ja zwei Säulen. Also einerseits, dass die Institution ein sicherer Ort ist, dass dort nicht Gewalt stattfindet, aber auch, wenn Kinder außerhalb der Institution, wenn sie da von Gewalt betroffen sind, dass sie dann in der Institution Ansprechpartner finden, die kompetent sind und die ihnen helfen, aus dieser Krise rauszukommen. Das sind ja die zwei Säulen des Schutzkonzeptes. Und da müssen sich alle mit beschäftigen und da kommt man jetzt nicht unter, also aus meiner Sicht nicht unter den Verdacht, wenn man sich damit beschäftigt, sondern im Gegenteil, man macht sich sozusagen fit fürs Thema. Und das finde ich zentral.
Und man darf auch nicht unterschätzen, ne? Also natürlich kann, also wir leben ja auch da wirklich in verschiedenen Machtgefällen. Das ist einfach so, ne? Ob jetzt in der stationären Einrichtung, das ist auch bei einem Sportverein am Ende des Tages so, das müssen wir uns bewusst machen. Und an der Stelle schon im Vorfeld zu sagen, okay, wir beugen bestimmten Strukturen einfach vor. Wir gucken, dass verschiedene Dinge einfach nicht passieren können. Deswegen muss man sich vorher damit beschäftigen. Wenn irgendwann mal eine ganz blöde Situation eintritt, dann muss sich jeder dafür verantwortlich machen. Und besser ist es vorbeugen, aufpassen, vorbereiten. Auch besprechen mit Kollegen. Also natürlich läuft der Alltag nicht immer glatt, aber wie besprechen wir ungünstige Situationen, wenn zum Beispiel mal nicht an die Tür angeklopft wurde? Das muss gut kommuniziert sein, das muss geübt sein, das muss vorbereitet sein. Es muss eine Fehlerkultur herrschen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, um genau solche Themen einfach zu besprechen. Das kann nur hilfreich sein, aus meiner Erfahrung.
Ja, hilfreich kann vielleicht auch in dem Zusammenhang sein, sich bewusst zu machen, was habe ich schon in meiner Einrichtung, was gibt es in meinem Umfeld. Ne? Also man hat die Aufgabe, entwickelt jetzt ein Schutzkonzept. Das wirkt erstmal wie ein großer, schwieriger Ball, den kann ich nicht bearbeiten. Aber letztendlich, wenn man mal gezielt in seine Einrichtung guckt, was habe ich an Fachkräften, was habe ich an Kontakten, was mache ich vielleicht präventiv schon, sich das nochmal bewusst vor Augen zu führen, ich habe schon ganz viel. Ne? Also ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich muss dem Kind keinen neuen Namen geben, sondern ich gucke erstmal, was habe ich da. Und ich denke, da sind wir wieder bei dem Thema Potenzial. Da ist viel Potenzial bei allen Beteiligten, die diese Aufgabe haben, eigentlich schon da. Man muss es sich eben nur bewusst machen. Ne? Man muss nochmal den Blick drauf schärfen, man muss im Team drüber sprechen, denke ich. Das ist auch immens wichtig.
Ja, also aus meiner Sicht, oder da bin ich ja so eine Verfechterin von Partizipation, ist für mich im Zusammenhang mit der Schutzkonzeptentwicklung ein ganz wichtiger Baustein, und zwar nicht nur Partizipation der Fachkräfte, die dort arbeiten, oder der Ehrenamtlichen, sondern von allen Akteuren, die in der Einrichtung sind. Also in erster Linie natürlich auch die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eltern. Wenn ich zum Beispiel an Schule denke, in Schule gibt es ja ganz klare Strukturen schon von Partizipation. Also es gibt einen Elternbeirat, es gibt eine Schülervertretung, Schülerinnenvertretung. Es gibt zum Beispiel auch die Schulkonferenz, in der ja diese drei Parts sozusagen zusammenkommen, die pädagogischen Fachkräfte oder die Lehrer und Lehrerinnen, Elternvertretung und Schülerschaft. Das sind ja Strukturen, die kann man ja unbedingt nutzen, die sind ja da. Da werden ja schon alle, die in der Schule sind, beteiligt. Und aus meiner Sicht müssten sie dann auch in Bezug auf Schutzkonzept beteiligt werden.
Das denke ich auch, denn nur so kann das mit Leben gefüllt werden. So kann das getragen werden von jedem einfach. Ne?
In unserem Vorgespräch ist mir ein Beispiel noch eingefallen, wo ich dachte, ja, okay, das ist so, wenn ich das so höre, und in dem Kontext auch von Potenzialanalyse, ist ja genau sowas Beispiel dafür, wie eigentlich schon viel richtig läuft. Und zwar war das eine Kollegin tatsächlich aus dem Sport, die auf mich zukam, weil die in ihrer Jugendfreizeit einen Fall hatten, dass ein Jugendlicher dann irgendwie groomingmäßig oder tatsächlich übers Netz da mit fahrende Mädchen dann irgendwie sehr bedrängt hat, irgendwie Bilder von denen wollten. Und das Ganze ist rausgekommen, weil die über ihre Jugendfreizeit bzw. über ihr Trainingslager so eine Gefühlsskala letztlich aufgehangen haben. So wie war der Tag heute, wo am Ende des Tages irgendwie jedes Kind quasi einen Punkt irgendwie aufklebt, so war gut oder war nicht. Und da haben die gesehen, okay, irgendwie zum Ende der Woche ist total die Stimmung gekippt. Irgendwie auf einmal ging es ganz vielen richtig schlecht. Und dadurch konnte man dann rausfinden, alles klar, hier irgendwas läuft hier ganz falsch. Deswegen, welche Rolle spielt auch die Kommunikation über Gefühle, die man irgendwie sich in die Einrichtung, in die Gruppe holt?
Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und in unserem Bereich arbeiten wir häufig mit Kindern, die ihre Gefühle gar nicht benennen können, die gar nicht sagen können, wie geht's denen gerade, oder die ein Bauchgefühl für sich nicht einsortieren können. Deswegen ist das ganz besonders wichtig. Und das ja ist immer wieder, also vor allen Dingen dann, wenn man so im Einzelgespräch mit den Kids ist, das nochmal zusortieren und auch mal mit, ich sag mal, kreativen Mitteln zu arbeiten, mal mit Farben zu arbeiten, dass die sich einfach so für sich selber auch einsortieren können, um dann auch eine Sprache zu finden, wie die vielleicht auch mit schwierigeren Situationen umgehen können. Und das bezieht sich auch auf alle Lebensbereiche an der Stelle. Also da merken wir, da haben unsere Kids ein ganz großes Nachholbedarf einfach. Da ist ganz viel noch nicht so entwickelt worden. Ich meine, die kommen ab einem bestimmten Zeitpunkt zu uns und wir denken, okay, wir fangen nochmal ganz von vorne an und müssen nochmal ganz von vorne grundlegend über solche Dinge sprechen, immer wieder. Das stelle ich sehr häufig fest und das wäre so mein Wunsch, das fängt ja in der Kita an und geht dann weiter über Schule, dass sowas einfach auch mit aufgegriffen wird. Oft fehlt Sprache.
Also das erlebe ich auch so im Kinderschutz, da ist ja sozusagen über Gefühle zu sprechen oder über eigene Haltung und Meinung und wie sehe ich denn die Welt, das ist ja extrem wichtig, um überhaupt rauszufinden, also mit den Kindern und für die Kinder, wie geht's mir, was ist passiert, also wenn ich offene Fragen stelle, kommt sozusagen als Antwort ja das, was wirklich das Kind mir sagen möchte. Das ist ein zentraler Bestandteil in der Beratung, ganz viel zum Thema Gefühle und was ich wichtig finde, ist auch zu akzeptieren, welche Gefühle oder welche Meinung das Kind hat. Ich erlebe das ganz oft, dass Kinder dann von außen irritiert werden, wenn Erwachsene sagen, das kann ich mir nicht vorstellen oder das war doch gar nicht so oder das war doch eher so und so. Das irritiert Kinder in dem, was sie selber wahrnehmen und dann trauen sie ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr, weil ja ein Erwachsener gesagt hat, das war aber nicht so. Das ist ja auch das, was Täter sozusagen bei sexualisierter Gewalt, das ist ja eine Form der Manipulation, den Kindern ihre Wahrnehmung abzusprechen und ihnen sozusagen was anderes einzupflanzen, was dann natürlich auch in den Kindern wirkt. Und da kann man mit ganz vielen pädagogischen Maßnahmen in allen Bereichen, also ich sehe das auch so, dass es ganz früh in der Kita anfängt, Kinder ernst zu nehmen, das zu glauben, was sie sagen und ihnen auch eine Sprache dafür zu geben oder anders auszudrücken, wie es ihnen geht und welche Gefühle sie haben. Und manchmal erlebe ich, dass dann Kinder sagen, mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Wir versuchen dann auch so eine Differenzierung in den Gefühlen. Also es gibt so viele Gefühle. Man kann enttäuscht sein, man kann neidisch sein, man kann sich geizig fühlen, man kann eifersüchtig sein, man kann glücklich, fröhlich und was weiß ich was sein. Also diese ganze Bandbreite auch zu vermitteln und zu besprechen.
Habt ihr da vielleicht konkrete Ideen, was man etablieren kann, um irgendwie so einen Diskurs in der Gruppe zum Thema Gefühle anzuregen? Oder ohne dass es gleich, ich glaube, was glaube Fachkräfte schon mal abschrecken kann, ist so, oh, ich muss jetzt hier so ein Bohai draus machen. Aber ich glaube, es ist ja auch einfach viel mehr, das in den Alltag einfließen zu lassen. Oder ich vielleicht nicht, Sven, du hast ja in der offenen Jugendarbeit gearbeitet. Habtet ihr da irgendwie so Strukturen, wo ihr das versucht habt, anzuregen, solche Gespräche?
Ja, im offenen Kontext jetzt nicht unbedingt. Also man macht wie im Kindergarten auch so Tür-Angel-Gespräche oder quasi am Tresenbereich so ein Gespräch, wo eine lockere Atmosphäre ist einfach, wo nicht ein Druck aufgebaut wird, wo man merkt, okay, der eine hat vielleicht mehr so einen Einzelgesprächsbedarf, der möchte das nicht in der Gruppe äußern, aber dass man schon natürlich die Gäste abcheckt, wie geht's dir heute, was ist heute mit dir los und dann so merkt, okay, da ist noch irgendwie was und da müsste ich vielleicht nochmal reingehen, da könnte ich vielleicht nochmal gezielter nachfragen, das ist ja auch eine Frage der Beziehungsebene dann irgendwie, wie werde ich wahrgenommen, wie stehen wir zueinander, bin ich eine Person, der du dich anvertraust, ne, und da ist ja auch immer der Punkt, das ist nicht zwangsläufig immer der Beratungslehrer oder das ist der Schulsozialarbeiter, sondern das kann auch mal der Hausmeister sein, der irgendwie was ausstrahlt, wo dann wirklich was gekitzelt wird. Und auch da ist es natürlich wieder wichtig, im Team dann darüber vielleicht zu sprechen. Ich habe da was bemerkt, wollen wir da vielleicht nochmal genauer drauf gucken oder können wir da irgendwie was initiieren, dass wir das anstoßen können, dass sich jemand da öffnet. Ich denke, das spielt eine ganz wichtige Rolle auch.
Und ich glaube, man muss auch schauen, also in so Gruppensettings muss man ein bisschen gucken, wie ist das Verhältnis unter den Kids einfach, ne? Das ist, kann sich manchmal ganz, ganz schnell ändern, dass von entspannt zu hochgradig angespannt ist. Deswegen, das muss man gut begleiten, gut schauen, in welcher Kombination funktioniert das. Also da, man muss die Kids einfach kennen. Man muss die einfach kennen und sonst wird es ganz, ganz, ganz schwer. Und ich mache das abends manchmal, also das mache ich dann eher mit den Älteren, weil da braucht es ein bisschen mehr Sprache. Da gibt es so schön, also so Ressourcenkarten, so heißt es, das Ressourcenspiel oder irgendwie so, wo jeder so seine eigenen Dinge, die er besonders gut kann, beschrieben werden sollen. Oder wo Situationen einfach sind, wo sich jemand so reinbegeben soll und einfach mal überlegen soll, Mensch, wie würde ich denn jetzt damit umgehen? Sowas versuchen wir dann immer mal. Aber da gucke ich mir genau die Situation an. Welcher Jugendlicher passt dazu?
Ja, das ist eine Frage des Fingerspitzengefühls. Ne? Aber du sagst schön, Ressourcen ist unheimlich wichtig. Wer hat welche Ressourcen? Wer bringt was mit? Ne? Wo kann ich jetzt drauf zurückgreifen? Wie kann ich diese vielen Ressourcen, die ich vielleicht in meiner Einrichtung oder in meinem Umfeld habe, zusammenführen, dass wir was Großes draus machen können? Weil jeder davon profitiert letzten Endes. Ne? Mhm. Und da ist es wichtig, den Blick nochmal zu schulen und wirklich differenziert zu gucken, okay, wo kann ich mir Hilfe holen und das vielleicht auch im Team dann klar zu machen. Mhm. Gell? Wo sind die Stellen, wo ich mir Hilfe holen kann? Wer sind meine Ansprechpartner? Wie geht es weiter? Was kann ich präventiv machen? Wir sagen immer wieder, es ist ganz wichtig, dass Kinder, Jugendliche ihre Grenzen benennen können, ihre Gefühle benennen können. Denn nur darüber können die das eigentlich auch verdeutlichen oder merken selber, oh, hier ist jetzt eine Situation, die passt mir überhaupt gar nicht. Ne? Mit der komme ich überhaupt nicht zurecht. Mhm. Und da muss man ansetzen, denke ich.
Auf jeden Fall.
Ich erlebe das manchmal auch, dass Kinder oder Jugendliche, also es braucht natürlich ein vertrauensvolles Verhältnis gegenüber der Person, der ich dann irgendwas erzähle, was in welchen schwierigen Situationen ich gesteckt habe oder auch aktuell noch stecke. Ich erlebe das, dass die manchmal wie so Testballons losschicken. Also die erzählen was ganz anderes, was auch schwierig ist und gucken, wie reagiert denn das Gegenüber? Wie reagiert die Beratungslehrerin oder wie reagiert die Mutter meiner Freundin oder wie auch immer? Um dann sozusagen im nächsten Schritt, wenn sie merken, okay, die bleibt jetzt erstmal ruhig und wird nicht hysterisch und hat vielleicht auch noch einen guten Rat oder ich fühle mich einfach angenommen oder gehört, dass dann sozusagen weitere Sachen besprochen werden können oder aufgedeckt werden können. Also das bedeutet eigentlich immer alles das, was Kinder und Jugendliche weitergeben, auch ernst zu nehmen. Auch wenn einem das eher wie eine Bagatelle vorkommt oder denkt, naja, das ist jetzt aber nicht so dramatisch oder wie auch immer. Aber das kann ja sein, dass das der erste Versuch ist und der erste Schritt, um irgendwas aufzudecken, was viel, viel schwieriger und problematischer ist. Und was ich auch manchmal erlebe, ist, dass Kinder eher mit Menschen reden, die weiter weg sind von ihrem persönlichen Umfeld. Also ich habe öfters Mütter, die sagen, ja, warum hat die mir das denn nicht gesagt? Und dann sage ich, naja, weil ich auch erlebe, Kinder wollen ihre Mütter auch schützen oder wollen die ihnen am nächsten stehen und die sie gern haben oder die sie lieben, auch schützen vor schwierigen Sachen, die passiert sind. Und deswegen erzählen sie das eher Menschen, die ihnen erstmal so von weiter weg stehen und von denen sie aber vielleicht auch eine Ahnung haben, oder denken, die haben Ahnung vom Thema oder die sind kompetent, ja, so in der Richtung.
Und wo ich mich vielleicht auch in der Vergangenheit einfach ernst genommen gefühlt habe. Genau. Ne? Ja. Ich habe das eben schon gedacht, als du erzählt hast, so Kindern wird dann ganz oft ihre Erfahrung abgesprochen, genau. So von wegen, das war gar nicht so. Also das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, die darin ernst zu nehmen. Wo jetzt nochmal dahin zurückgehen, wie man sich dann vielleicht, okay, wir wissen, wir wollen uns damit auseinandersetzen, wir wollen gucken, wo unsere Potenziale liegen oder generell die ganze Schutzkonzepte-Entwicklung. Da ist natürlich auch einmal immer der Punkt, okay, wir wollen auch die Fachkräfte grundsätzlich fit machen. Das heißt, Fortbildungsmöglichkeiten sind natürlich auch hier einfach wichtig. Aber vielleicht auch tatsächlich nochmal dieser Punkt der Prävention, wo man wirklich dann Kindern ganz gezielt die Kinderrechte mitgibt. Ne? Dieses Nein sagen und Grenzen setzen, Gefühle überhaupt ausdrücken. Also das sind auch alles Potenziale, egal wie marginal. Und ich glaube, mit diesem Blick kann man vielleicht dann eher nochmal feststellen, okay, was läuft denn bei uns schon gut? Was machen wir denn? Oder was können wir vielleicht auch verhältnismäßig einfach implementieren? Also im Vorgespräch habe ich mir auch nochmal mit aufgeschrieben, dass ein essentieller Teil auch, ne, Bettina, das ist bei dir vor allem nochmal relevant, ist irgendwie ein ordentliches sexualpädagogisches Konzept in dem, bei dem Thema ist. Magst du da vielleicht nochmal dazu ausführen?
Also ich glaube, es gibt da so verschiedene Bausteine, die wichtig sind, unter anderem das sexualpädagogische Konzept. Also wir haben uns da trägerübergreifend auf den Weg gemacht, tatsächlich mit einem anderen stationären Träger und haben da die Kollegen gemeinsam in Weiterbildung geschickt und die Kollegen haben gemeinsam dieses Konzept erarbeitet, allerdings gut fachlich angeleitet. Das war so für uns ganz, ganz wichtig, weil wir haben erst angefangen und haben uns so überlegt, so brainstorming-mäßig, schreibt man jetzt alles da rein und auf einmal wurde das so umfangreich und so viel und das hätte kein Mensch gelesen. Das wäre total Quatsch gewesen. Ne? Und dann einfach das ein bisschen runter zu reduzieren und auf die wichtigen Dinge nochmal so Bezug zu nehmen, nämlich zu gucken, wie schafft man eine Gesprächskultur, wie schafft man das auch seine Kollegen über die ganze Bandbreite, was Kinder und Jugendliche an Sexualität auch mitbringen, da fit zu machen. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache gewesen. Und da gab es dann auch so einen kleinen trägerübergreifenden Fachtag. Da hat es einfach nochmal auch wirklich in die Kollegenschaft sozusagen zu bringen, dass alle wissen, worüber sprechen wir jetzt. Und bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir das so gemacht, dass wir Weiterbildung noch zusätzlich gemacht haben, hier übers Landesjugendamt. Da gibt es ja so eine tolle Fortbildungsreihe, 5 Tage sind das, glaube ich. Und da haben 3 aus unserem Kollegenkreis das einfach mitgemacht, um dann gemeinsam auch zu überlegen, also wir versuchen Themenabende zum Beispiel mit unseren Jugendlichen, aber auch schon mit den Jüngeren, wobei da muss man ein bisschen gucken, weil bei uns sind die ja relativ kurzfristig untergebracht, muss man mal schauen, wie weit kann das jetzt gehen, aber gerade mit den Älteren gibt es das. Und da haben wir auch mit einer anderen Einrichtung zum Beispiel, haben wir unsere ganzen Mädels zusammengenommen und haben einfach ja, Themenabende gemacht mit den Mädels. Das war richtig gut. Das braucht es auch übrigens für die Jungs, ganz, ganz wichtig. Aber in dem Moment haben sich ganz tolle Ideen unter den Kollegen erstmal ergeben und dann haben wir die Mädels mit einbezogen und aber ja, muss man dranbleiben.
Ist bei dem Thema genauso wahrscheinlich wie auch dem Kinderschutz als solchen, ne, dass man einfach weiß, wie man in dieser Einrichtung zu handeln hat und dass eben Sachen nicht so aus dem Bauch heraus immer passieren, weil natürlich auch alle Fachkräfte oder Ehrenamtliche, wie auch immer, einen eigenen Positionen zu Sexualität haben. Zu Kinderschutz gibt es da eigentlich nichts zu diskutieren, aber man bringt natürlich vielleicht auch eine eigene Betroffenheit mit. Das heißt, hier, Annette, vielleicht nochmal an dich. Wie sieht das aus mit dem Thema, wenn man sich da auf den Weg macht, Schutzkonzept? Wir haben aber vielleicht, weiß man nicht, aber natürlich, es gibt auch Personal, was einfach vielleicht selbst betroffen ist, genau, in Kindheit und Jugend.
Ja, also davon können wir einfach ausgehen und das weiß ich auch in der Praxis, dass es natürlich auch pädagogische Fachkräfte, die arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, in ihrer eigenen Kindheit auch Erfahrungen gemacht haben mit sexualisierter Gewalt. Und ich sehe das so zweischneidig. Also ich erlebe da zum Teil Fachkräfte, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrung hochsensibilisiert sind für das Thema. Und das sehe ich als ein großes Potenzial, weil die einfach Ahnung haben, wie geht's den Kindern, die davon betroffen sind, was brauchen Kinder, damit man das verhindern kann. Also das ist ein ganz großes Potenzial, wenn das nutzbar ist. Es kann aber auch sein, dass das Thema auch antriggert, dass zum Beispiel durch die Beschäftigung mit Schutzkonzept auch pädagogische Fachkräfte plötzlich an eigene Erinnerungen kommen, die aus ihrer eigenen Kindheit herrühren. Und das kann zum Teil auch belastend sein. Also da muss man gut gucken, also an welchem Stand steht man auch selber für sich in der Be- und Aufarbeitung von eigener Erfahrung von Missbrauch. Das kann ein großes Potenzial sein. Es kann aber auch sein, dass dann ein Kollege oder eine Kollegin sagt, ich kann mich mit dem Thema im Moment nicht beschäftigen. Ich muss erst sozusagen für mich selber das bearbeiten und aufarbeiten und dann eventuell das auch nutzen für die pädagogische Arbeit. Also ich denke, das ist eine sehr individuelle Entscheidung von jeder und jedem persönlich. Aber ich sehe da ein großes Potenzial auch, das zu nutzen. Mhm.
Und dann haben wir natürlich nochmal das Problem, wenn jetzt aber Leute merken, okay, ich stecke hier in der Entwicklung drin vom Schutzkonzept und es hat bei mir was angetriggert. Ja. Wir hatten es im Vorgespräch, ne, dass es irgendwie bisher noch nicht so viel gibt. Was braucht es denn für die Leute, beziehungsweise was vielleicht auch dein Appell nochmal so ein bisschen an, was, ja, welche Strukturen wir dann auch für betroffene Erwachsene schaffen müssen?
Also das Problem ist, dass wir in Thüringen keine Strukturen haben. Also wir haben keine spezialisierte Beratungsangebote, auch nicht in Erfurt, aber auch in den übrigen Landesteilen nicht, die sich speziell an Erwachsene richten, die in ihrer Kindheit und Jugend von sexualisierter Gewalt betroffen waren. Das halte ich für ein großes Manko. Ich weiß aber auch, dass die Landesregierung da dabei ist, da auch Angebote zu schaffen. Wir brauchen die dringend. Also wir können nicht auf der einen Seite sozusagen sagen, so, alle beschäftigen sich mit Schutzkonzepten, wir entwickeln Schutzkonzepte und wenn dann da was aufbricht und die Themen da sind, dann muss es auch ein entsprechendes Unterstützungs- und Beratungsangebot kriegen. Das eine bedingt sozusagen das andere. Ja, also da sind sozusagen Hausaufgaben zu machen aus meiner Sicht. Im Moment in der Praxis ist es so, dann müssen die Betroffenen gucken, wie sie damit selber klarkommen. Also ich empfehle, da gibt es ja manchmal dann die Überlegung, kann ich das jetzt noch anzeigen, was mir passiert ist? Unbedingt bei einem Rechtsanwalt oder bei einer Anwältin nachzufragen, ist das schon verjährt oder kann ich das jetzt noch anzeigen? Man muss gucken, ob man sich selber in Therapie auch begibt, um das zu bearbeiten. Aber um all das zu klären, braucht es eigentlich diese Beratung. Also ja, da sind im Moment ein bisschen die Betroffenen alleine gelassen und müssen für sich selber einen Weg dadurch finden, irgendeine kompetente Person zu finden, mit der sie das besprechen können. Das ist ja auch dann die ganz große Frage, decke ich das jetzt, wenn das zum Beispiel im familiären Kontext passiert ist, decke ich das gegenüber der Familie jetzt auf? Manchmal ist das ja 10, 15, 20, 30 Jahre her. Das sind große Fragen, mit denen im Moment die Betroffenen relativ alleine dastehen.
Ansonsten denke ich, dass an der Stelle vielleicht nochmal der Verweis aufs Hilfetelefon sexueller Missbrauch ist wahrscheinlich immer eine ganz gute Adresse, wo man erstmal anrufen kann, um so sich für das für sich irgendwie abzustecken. Aber was ich uns eigentlich nochmal mitgeben wollte, für alle die betroffen waren, aber die gut stabil sind, nutzt euer Potenzial, gibt es für die Kinder, wenn ihr sowieso schon mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, da steckt ganz viel drin, was einfach in Zukunft oder auch aktuell irgendwie helfen kann.
Ja, ich habe noch eine Ergänzung, was wir jetzt noch gar nicht benannt haben, was ich als ein sehr großes Potenzial ansehe, sind die Netzwerke, die bestehen. Also es gibt ja in allen Landkreisen in fast allen Landkreisen Kinder- und Jugendschutzdienste. Es gibt Netzwerke zum Thema Kinderschutz, in die zum Beispiel die Beratungsstellen involviert sind, der Frauenschutz involviert ist, natürlich auch die gesamten Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe. Auch im juristischen Kontext gibt es die Netzwerke und die kann man natürlich auch im Rahmen der Schutzkonzeptentwicklung für die Institutionen unbedingt nutzen. Also man kann sich ja Beratung reinholen in die Schule oder in den Verein. Man muss ja auch immer im Rahmen vom Schutzkonzept so einen Handlungsleitfaden irgendwie vorhalten oder entwickeln, was mache ich, wenn wir wirklich einen konkreten Hinweis haben. Da gibt es ja bestehende Arbeitszusammenhänge, die gut funktionieren und auf die kann man ja auf alle Fälle zurückgreifen. Wichtig ist, dass man weiß, wer ist denn für mich ansprechbar, wer ist dafür zuständig, wen kenne ich im Jugendamt oder im ASD, die mir dann sozusagen zur Seite stehen. Wer arbeitet da in dem Kinderschutzdienst vor Ort? So, das wäre halt einfach wichtig.
Da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich rufe unglaublich oft Annette an und sage, Annette, hör ich mal zu, wir müssen mal reden, ich habe da ein Dilemma. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, man muss sich kennen.
Ja, genau.
Mhm. Ja, man muss sich auf jeden Fall bewusst machen, man ist nicht allein mit dem Thema, mit der Entwicklung. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich Informationen holen kann, wo man sich austauschen kann. Da verweise ich doch gleich auf die Online-Sprechstunde mit Frau Vogt, wo dann auch die Möglichkeit ist, sich Informationen zu holen und wirklich zu gucken, wie kann ich mein Netzwerk stricken, um diesen Weg, möglichst die ganzen Steine, die vielleicht liegen, einfach rauszuräumen, ne? Und da gut miteinander durchzugehen und was zu entwickeln. Ich habe es vorhin so schön gesagt, dieses Schutzkonzept ist nicht dafür da, dass es im Schubfach liegt, sondern es muss praktikabel sein, es muss greifbar sein. Ich nehme das in die Hand und habe sofort irgendwie eine Handlungsmaxime für mich, wo ich weiß, okay, das ist mein nächster Ansprechpartner, das wäre der nächste Weg. Darüber geht es, ne? Und natürlich da auch wieder Partizipation. Alle müssen mitmachen, alle müssen mitgenommen werden. Kinder, Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen, alles, was Eltern damit dazugehört.
Ja. Ich habe nichts mehr zu fragen. Weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, ob ihr sonst noch irgendwelche Dinge mitgeben wollt, die bisher liegen geblieben sind.
Also ich will einfach nur nochmal Mut machen. Also die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren so gemacht haben mit den Schulen, die sich auf den Weg begeben, das ist manchmal auch, ja, das ist natürlich auch ein Zeitfresser und die Schulen waren in den letzten Jahren ja durch Corona auch extrem belastet und jetzt kommt sozusagen auch noch das mit dem Schutzkonzept dazu. Aber ich kann dazu nur ermutigen, diesen Weg auch einzuschlagen, weil der einen einfach auch sicher macht und der stärkt einen auch, sich diesem Thema zu stellen. Das ist besser, als wie zu denken, nee, das schaffe ich jetzt nicht auch noch und dann so Scheuklappen zu haben, sondern ja, und es gibt viel Kompetenz auch schon in dem Bereich, auch in Thüringen, auch vor Ort, jeweils in den Landkreisen und in den Orten, und das zu nutzen, um diesen Weg zu gehen. Und die Schulen, die ich begleitet habe, die waren immer auch dann zufrieden, dass sie da die Schritte gegangen sind.
Dann vielleicht auch, was ich bisher in den Folgen immer vergessen habe, auch einfach vielleicht nochmal der Verweis auf die entsprechende Webseite, wo man uns auch hören kann oder wo generell die Informationen auch zu finden sind, kinderschutz-thüringen.de, wo ihr grundsätzlich irgendwie Infos findet, wen kann ich anrufen, wo kann ich nachfragen, wenn ihr da gerade ganz am Anfang steht oder ihr als Person jetzt zufälligerweise zuhört und denkt, okay, das muss jetzt in unseren Verein, das geht so nicht, dass wir uns damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Deswegen da nochmal vielleicht der erste Schritt. Ansonsten danke ich euch sehr. Wir haben wieder gelernt, wir müssen immer dranbleiben. Es ist eine aktive Auseinandersetzung und es führt kein Weg dran vorbei. Aber wenn wir Orte sein wollen, wo Kinder was lernen, wo Kinder eine gute Zeit haben, dann müssen wir auch entsprechend sichere Orte werden. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, und vielen Dank an euch, dass ihr diese Podcast-Reihe macht. Ich finde das super. Ja.
Das, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass ihr uns teilhaben lasst an eurem Fachwissen. Ne? Ja, so.
Gerne. Okay. Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.